Ja, dann darf ich als Letzte jetzt auch noch hier stehen und auch nochmal allen einen schönen und gesegneten Morgen wünschen. Mein Name ist Felix Müller, ich komme aus der schon genannten Freien Christlichen Gemeinde in Aalen und ich darf ja das Vorrecht haben, heute jetzt noch die Predigt an dieser Taufe, an diesem Taufgottesdienst zu halten. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute diese Taufe hier abhalten dürfen. Und tatsächlich relativ kurz vorher durfte ich herausfinden, dass wir heute gewissermaßen eine Art Jubiläumstaufe haben. Denn dieses Jahr ist tatsächlich das 500-jährige Jubiläum der ersten Glaubenstaufe der Reformationszeit. Falls das schon jemand irgendwo gehört hat. Reformation war ja, denkt man zuerst natürlich an Martin Luther, da hatten wir 2017 das 500-jährige Jubiläum. Der sogenannte Thesenanschlag hat bestimmt jeder schon mal gehört. Und ja, wir sind sehr dankbar dafür, wir fühlen uns geistlich verbunden mit der ganzen Reformation. Aber ein Teil davon war eben auch, dass in dieser Zeit auch die sogenannte Täuferbewegung entstanden ist. Und am 21. Januar wurde ein gewisser Jörg Blaurock als Erwachsener auf seinen Glauben hin in Zürich getauft. Und das war das erste Mal seit der frühen Kirchenzeit, dass uns das auch wirklich überliefert ist. Ich sage nicht das erste Mal, dass es passiert ist, aber dass es auch überliefert ist. Und ja, es wurde schon ein bisschen was gesagt, auch zum Thema Taufe. Normalerweise kennt man das anders, dass das eher etwas ist, was kurz nach der Geburt eines Menschen stattfindet. Und wir wissen, dass das natürlich auch die Praxis ist, die die breite Masse der Reformation, der reformierten Kirchen gezeichnet hat und bis heute zeichnet. Und es ist definitiv so, dass wir uns mit Martin Luther und allen, die auch weiterhin an der Kindestaufe festhalten, dennoch tief geistlich verbunden sehen, weil der Kern natürlich woanders liegt, der liegt bei Jesus, da kommen wir noch drauf. Und doch sind wir von Herzen überzeugt, dass die Art, wie wir das heute machen wollen, dass wirklich die Taufe etwas ist, wo jemand ein offenes, einfach ein Bekenntnis gibt von etwas, das er glaubt, dass das ist, was uns die Bibel mitteilt. Und so freuen wir uns, dass heute zwei Menschen hier sind, die das eben so auch durchführen wollen. Vielleicht ist auch noch gut zu sagen, wir denken nicht, dass die Taufe ein Ritual ist, bei dem irgendwelche Kräfte freigesetzt werden, aber dass es ein Symbol ist, eine symbolische Handlung, die ein Mensch tut, um der Welt etwas mitzuteilen, eine Botschaft eben. Und ich darf jetzt noch das Vorrecht haben, diese Botschaft, ja, es wurde eigentlich schon sehr viel dazu gesagt, aber nochmal etwas ausformulierter mitzuteilen. Und ich möchte das gern auf drei Punkte herunterbrechen. Und die ersten zwei dieser Punkte, sind meiner Ansicht nach sehr gut ausgedrückt in dem Bibelvers. Und wer in seiner Bibel den auch aufschlagen möchte, der findet ihn im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Und in diesem Vers schreibt der Schreiber Paulus Folgendes: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ein wunderschöner Bibelvers. Und die ersten zwei Dinge, die die Taufe und damit auch die Täuflinge heute aussagen wollen, die ersten zwei Dinge sind hier wunderbar zum Ausdruck gebracht, nämlich, und der Apostel spricht hier allgemeiner, aber er spricht im Gesamtzusammenhang eben auch von sich, und so will er hier sagen, und wollen auch Stefan und Dominik heute sagen, ich bin ein Sünder, aber Jesus hat mich gerettet. Und das sind die ersten zwei Dinge, denen ich mich hier heute zuwenden will. Ich bin ein Sünder, aber Jesus hat mich gerettet. Ja, wenn nun jemand sagt, ich bin ein Sünder, was sagt er damit genau aus? Und natürlich fragt man sich dann zuerst, was ist denn genau eigentlich ein Sünder? Und im Kern bedeutet es, Ja, die Technik. Ich versuche. Sich leise reden, dass es besser geht. Das ist der Wind, okay, ja. Kann ich nichts dafür, tut mir leid, müssen alle damit leben. Ja, was ist denn ein Sünder? Ich denke, am besten ist das ausgedrückt mit den Worten, ein Sünder ist jemand, der vor Gott schuldig geworden ist. Ein Sünder ist jemand, der sich vor Gott schuldig gemacht hat. Und damit sagt dieses Bekenntnis natürlich zuerst mal auch nicht nur etwas über mich selbst als Person aus, sondern über Gott. Um mich als Sünder zu sehen, muss ich erst mal auch bekennen, ich glaube, dass da ein Gott ist. Das ist ja eine Sache, die heutzutage nicht mehr unbedingt eine selbstverständliche Überzeugung ist. Aber die Bibel sagt uns, es sollte eigentlich eine selbstverständliche Überzeugung sein. Ich möchte dazu einmal einen Vers aus dem Römerbrief lesen, nämlich Kapitel 1, Vers 20. Dort steht, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja, was heißt das? Sein unsichtbares Wesen, also Gott, ist unsichtbar, dem Wesen nach. Wir können ihn nicht sehen, aber er kann trotzdem wahrgenommen werden. Und zwar, weil er Dinge getan hat, die sehr wohl sichtbar sind. Er hat diese Welt gemacht. Diese Welt mit allem, was wir gerade um uns sehen, mit Bäumen und Seen und dir und mir. Diese Welt hat Gott gemacht. Und die Bibel sagt, durch Nachdenken kann jeder Mensch zu diesem Schluss kommen. Es gibt einen oder gab einen englischen Philosophen mit Namen Bertrand Russell, der ein bekennender Atheist war und der einmal gefragt wurde, wenn du nach dem Tod doch feststellen musst, dass du plötzlich doch vor einem Gott stehst und er dich fragt, warum du nicht an ihn geglaubt hast, dann sagte er damals relativ schlagfertig auf Englisch, not enough evidence, God, not enough evidence. Also zu Deutsch, nicht genug Beweise, Gott. Du hast mir nicht genug Belege, Beweise gegeben, dass ich an dich glauben könnte und sollte. Und auch wenn das natürlich eine recht schlagfertige Antwort wahrscheinlich war, so müssen wir doch sagen, die Bibel sagt deutlich, diese Begründung wird Gott nicht durchgehen lassen. Er wird antworten, doch, sehr wohl genug Beweise. Denn von nichts kommt nichts und alles in dieser Schöpfung hat einen Anfang und dieser Anfang ist der eine Gott, der keinen Anfang hat. Und wir lesen ja auch, dass wir nicht nur erkennen, dass dieser Gott ist, sondern erstmal, dass er ewige Kraft hat, ja, dass er allmächtig ist, denn wie soll er sonst all das schaffen? Aber auf der anderen Seite auch seine Gottheit. Und das beschreibt im Grunde, dass er eben ein Gott ist, der es würdig ist, verehrt zu werden. Auch das sehen wir, denn in jedem Menschen ist diese Grundethik hineingelegt, wenn mir jemand etwas Gutes tut, dann verdient er, dass ich ihm dafür danke. Und wenn ich jemandem etwas Gutes tue, dann erwarte ich in einem gewissen Maß auch Dank dafür. Und so hat Gott Dank und Anbetung verdient, denn alles Gute kommt von ihm. Und deshalb heißt es am Ende von diesem Vers, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja? Das bedeutet, wenn ein Mensch, der eben Gott nicht anerkennt, eine Entschuldigung bräuchte, bedeutet das im Umkehrschluss, er bringt Schuld auf sich, dadurch, dass er ihn nicht anerkennt. Nicht wahr? Eine Entschuldigung brauche ich dann, wenn eine Anklage auf mir lastet, dass ich schuldig geworden bin. Ja, und das führt uns auch zu dem Gedanken, dass dieser Gott nicht nur da ist, nicht nur mächtig ist, nicht nur der Anbetung würdig ist, sondern dass er das auch erwartet. Dass er eine konkrete Vorstellung hat, wie du und ich zu leben haben. Und die Bibel sagt auch deutlich, dass dieser Gott einmal jeden von uns nach seinem Tod, jedem darüber ein Urteil sprechen wird, inwiefern du und ich das getan haben oder nicht. In dem Bibelbuch Prediger, Kapitel 12, Vers 14, steht ganz am Ende, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen. samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Wenn nun Stefan und Dominik heute sagen, ich bin ein Sünder, dann sagen sie damit, mein Leben und ich als Person erfülle nicht die Vorstellung Gottes für mich und mein Leben. Ich befürchte, wenn Gott mich einmal vor dieses Gericht stellen wird, dass er mich verurteilen wird. Und dass er mich als Strafe eben an einen Ort schicken wird, von dem Jesus sagte, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. So wirklich eine Strafe, die auch ewig dauert. Ja, an anderer Stelle sagt Jesus, oder erzählt er, dass wenn ja, er Gericht sprechen wird, so wird er zu diesen sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also harte Aussagen, die Jesus da getätigt hat. Und nun sollte uns auch noch zu denken geben, dass Stefan und Dominik, sie haben ihre Zeugnisse vorgelesen, nun wirklich keine Menschen sind, die überdurchschnittlich viel Dreck am Stecken hätten. Keine Drogendealer und Gangbosse, von denen man sagen würde, jawohl, die gehören genau dorthin. Sondern eigentlich normale Menschen wie du und ich. Dass sie aber dieses Urteil über sich sprechen, sagt umso mehr darüber aus, wie hoch der Maßstab Gottes an uns ist. Wenn wir uns Gedanken machen über den Maßstab Gottes und uns dann vielleicht fragen, ja okay, was ist es denn genau? Was möchte Gott von mir denn eigentlich? Dann führt einen die Gedanken vielleicht zu den 10 Geboten, ja, die ja noch recht bekannt sind. Eins davon wäre beispielsweise das 6., du sollst nicht töten. Nun, ich denke und hoffe, dass jeder hier da jetzt erstmal im wörtlichen Sinn für sich einen Haken dahinter setzen könnte. Check, erledigt. Aber Jesus hat in seiner Zeit auf der Erde gezeigt, dass es doch nicht so einfach ist. Im Matthäusevangelium Kapitel 5 in der sogenannten Bergpredigt sagt er in den Versen 21 und 22 Folgendes über dieses Gebot. Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, also ihr habt das gehört, wer das begeht, der soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, wer auf seinen Bruder zu Unrecht zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Jesus spitzt das ganz schön zu. Also es ist doch nochmal ein ganz unterschiedliches Niveau, ob ich sage, du Idiot, oder ob ich dir ein Messer in die Brust ramme. Warum also? Warum diese Zuspitzung? Warum diese Strenge? Warum für einen Ausdruck das Feuer der Hölle? Aber was Jesus hier tut, ist, er zeigt uns, ja, Gott will, dass Menschen einander nicht umbringen, aber er will mehr. Er will, dass die Menschen, die er einmal zu sich in den Himmel nehmen wird, nicht nur Menschen sind, die es geschafft haben, auf dieser Erde keinen Mord zu begehen, sondern Menschen mit einem Herzen, die nicht mal fähig wären, das zu tun. Aber die Wurzel im Herzen, dass ich fähig werde, jemanden zu töten, ist eben, dass ich bereit bin, erstmal jemanden zornig zu werden und dass ich bereit bin, einen Ausdruck zu sagen, um damit in irgendeiner Form im anderen Schmerz zu verursachen. Ja, ich möchte ihn nicht angreifen, ich will ja auch keine Konsequenzen, aber irgendwie will ich ihn jetzt bestrafen, also tue ich es wenigstens mit einem Ausdruck. Und wer das tut, zeigt damit, ich habe ein Herz, das fähig ist zu hassen. Auf böse Art zu hassen. Und das möchte Gott nicht in seinem Himmel haben. Ein anderes Beispiel wäre das 9. Gebot, du sollst nicht lügen. Hier wird es wahrscheinlich schon schwerer, einen Haken dahinter zu setzen. Aber auch hier geht das, was Gott von uns möchte, über das hinaus einfach nur keine ganz direkte Lüge zu sagen, wie wenn ein Kind sagt, ja Mama, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, aber es stimmt nicht. Sondern er will Herzen sehen, die so der Wahrheit verbunden sind, dass sie auch nicht bereit wären, zu prahlen und zu übertreiben. Nicht bereit wären, gewisse Dinge, die vielleicht wahr sind, überzubetonen, um jemand anderen schlecht und mich vielleicht gut zu machen. Gott will Menschen sehen, die die Wahrheit von Herzen lieben. Und ja, ein Wort, das ich jetzt schon häufiger verwendet habe, ist Herz. Und darum geht es Gott, um unser Herz. Gott möchte im Himmel eine Welt schaffen, wo es kein Prahlen und Übertreiben, kein Beleidigen und Anschreien gibt. Aber das Problem ist, das kann er nur mit Menschen, deren Herz eben zu all diesen Dingen nicht fähig ist. Und wenn Stefan und Dominik heute sagen, ich bin ein Sünder, dann sagen sie, mein Herz ist aber nicht so. Mein Herz ist nicht würdig, tauglich in den Himmel zu kommen. Mein Herz hat es vielmehr in Gottes Augen und Maßstab verdient, verstoßen zu werden an den Ort, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Ich selbst teile diese Selbsteinschätzung mit Ihnen. Ich weiß nicht, ob du das auch tust, aber die Bibel schätzt dich auf jeden Fall genauso ein. Denn dort lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Alle sind Sünder. Aber hier ist wichtig anzufügen, alle sind Sünder, aber das ist nicht okay. In der Regel, wenn man sagt, ja, alle sind Sünder, will man sich damit rechtfertigen. Ja, alle sind ja so. Warum sollte ich dann jetzt dafür verurteilt werden? Aber so ist es eben nicht. Und es hat mich denken lassen an ein Lied von einem christlichen Liederdichter namens Manfred Ziebald, in dem er Dinge sagt wie: Welcher falsche Ton wird richtig dadurch, dass ihn jeder pfeift? Und welcher saure Apfel wird süß dadurch, dass jeder nach ihm greift? Und weiter hinten im Lied: Wer hat denn gesagt, dass Unrecht kleiner wird durch Addition und dass Gott uns wegen unserer Solidarität verschont? Nur weil wir das alle machen, wird es nicht gut oder in Ordnung. Es bleibt verkehrt. Und im Refrain heißt es in diesem Lied: Ich fürchte fast, dass es nicht wichtig ist, ob uns das passt, was bei Gott richtig ist. Und so ist es. Ob dein Herz jetzt sagt, das sehe ich aber anders, ich finde es nicht so schlimm, ich würde es anders machen, das zählt nicht. Denn du hast weder diese Welt geschaffen noch den Himmel und du hast das nicht zu entscheiden. Sondern Gott entscheidet es und er entscheidet so. Und so wollen Stefan und Dominik eben zuerst das ausdrücken. Ich bin ein Sünder. Ich glaube an einen persönlichen Gott, der mich geschaffen hat und der mich einmal beurteilen wird. Und wenn ich so, wie ich jetzt bin, in dieses Gericht kommen würde, würde er mich verurteilen. Sie wollen sagen, ich bin ein Sünder. Aber das ist nicht alles, was sie sagen wollen. Es bleibt nicht bei dieser ernüchternden Selbsteinschätzung, sondern das Zweite, was sie sagen wollen, ist: Aber Jesus hat mich gerettet. Ich bin ein Sünder, aber Jesus hat mich gerettet. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und das ist das Schöne, was sie heute sagen wollen. Ich glaube, sie glauben, es gibt Rettung für Sünder. Und der Retter ist Jesus Christus. Jesus Christus, ein Mann, der vor 2000 Jahren etwa in Israel geboren wurde, und doch weit mehr als das ist. Er sagte von sich Dinge wie: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Oder: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ein hoher Anspruch, den er an sich hatte. Und nachdem er gestorben und auferstanden ist, erkannte eben ein Mann an, was das letztlich bedeutet. Einer seiner Apostel, Thomas, sagt dort: Mein Herr und mein Gott, zu ihm. Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Den es schon vorher gab, aber der vor 2000 Jahren in diese Welt kam. Und als er in diese Welt kam, lebte er erst mal 30 Jahre dieses Leben still und ging durch alle Lebensmeilensteine und Herausforderungen, durch die auch wir und jeder Mensch eben geht. Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden. Aber er bewies und erhielt sich in dieser Zeit ein reines Herz, so dass Gott nach diesen 30 Jahren vom Himmel an seiner Taufe sagen konnte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dein Leben hat mir gefallen. An dir habe ich nichts auszusetzen. Du hast genau so ein Leben und so ein Herz, wie ich es mir wünsche, von jedem. Und du allein bist würdig, in meinen Himmel einzugehen. Ja, aber nach diesen 30 Jahren fing er an, den Menschen von Gott zu erzählen. Und es endete damit, dass er abgelehnt und umgebracht wurde. Aber das war eben kein Unfall. Denn schon viele Jahre vorher wurde im Propheten Jesaja über ihn Folgendes vorhergesagt. Im Kapitel 53. Dort heißt es eben von dem Messias Jesus: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, Jesus wurde zwar von Menschen hingerichtet, aber es war von langer Hand von Gott geplant. Und was er ertragen hat, war eben nicht seine Strafe, sondern deine und meine. Was er am Kreuz getragen hat, ja, wir können uns das auch nicht ganz ausmalen. Es gibt einen Film, der das mal versucht hat. Ich weiß nicht, ob ich den empfehlen will. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, weil mir davon abgeraten wurde, die Passion Christi. Es war grauenhaft, allein auf menschlicher Ebene. Aber es war noch größer, weil Gott auch sich in dieser Zeit auf einer geistlichen Ebene gegen ihn gewandt, beziehungsweise von ihm abgewandt hat. Und so hat Jesus in dieser Zeit getragen, was du und ich verdient hätten. Und was das für uns bedeutet, wird am besten ausgedrückt in dem Vers Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat diese Welt, die sich von ihm abwendet und seine Gebote mit Füßen tritt, geliebt. Aber diese Liebe findet nicht dadurch Ausdruck, dass er sagt, okay, schwamm drüber, sondern dass er sagt, ich schaffe euch einen Weg, dem zu entkommen. Ich schaffe euch einen Weg, der Strafe, die ihr längst verdient habt, zu entgehen. Ich schaffe euch einen Weg, dem schlimmsten Schicksal zu entgehen, nämlich, wie es hier heißt, verloren zu gehen. Und stattdessen eröffne ich euch die strahlendste Zukunft, ewiges Leben. Und mitten in diesem Vers finden wir das Verbindungsstück zwischen uns und diesem Angebot, nämlich es heißt, jeder, der an ihn glaubt. Nicht automatisch wird jedem vergeben. Der Glaube ist wie ein Rohr, das das Lebenswasser von der Quelle zu uns bringt. Der Glaube an sich rettet nicht. Jesus hat diese Quelle geschaffen, aber der Glaube ist wie die Leitung, die es zu uns bringt. Wenn Jesus der Diamant ist, dann ist der Glaube die Fassung, die diesen Diamanten trägt am Ring. Der Glaube an Jesus. Und zwar nicht an irgendeinen Jesus, sondern genau an diesen. Dieser Jesus, wie uns die Bibel offenbart, der Gottes Sohn ist, der Mensch wurde und der für dein und meine Schuld starb. Und somit beinhaltet dieser Glaube natürlich auch ein Eingeständnis. Ich bin schuldig geworden. Und auch die Einsicht zu sagen, das war schlimm und es tut mir leid. Daran zu glauben, das nennt die Bibel Bekehrung. Diese Entscheidung zu treffen, jawohl, daran möchte ich glauben. Das möchte ich im Glauben annehmen, für mich persönlich. Ich will von nun an mein Leben in diesem Glauben leben. Und das ist, und wie Dominik sagte, das kann nicht jeder auf Tag und Stunde festmachen. Aber wer das glaubt, dem vergibt Gott alle seine Schuld. Und das ist eben die Rettung, die Stefan und Dominik heute öffentlich bekennen wollen. Und von der sie jedem sagen möchten, wie es in dem Vers am Anfang hieß, sie ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Und so möchten Sie und ich und auch Gott selbst heute freundlich und doch mit Nachdruck es jedem ans Herz legen, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden. Ja, das ist natürlich der Kern der ganzen Sache. Der Kern, worum es geht. Was Sie sagen, das habe ich erkannt und das ist mit mir passiert. Aber ich hatte gesagt, es sind drei Punkte und ich komme nun langsam zum dritten. Oder schnell. Ich möchte dafür nochmal auf das Ende dieses Verses eingehen. Denn der Autor sagt hier nicht nur, Jesus kam, um Sünder zu retten, sondern er kam, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Hatte Paulus definitiv ein Leben, das, also bevor er gläubig wurde, das sehr gegen Gott gekämpft hat. Aber er sagt hier, er ist der größte Sünder, immer noch. Und somit sollten wir diese Aussage nicht einfach als eine objektive Tatsache, sondern als eine vorbildliche Einstellung sehen. Ich bin der größte Sünder. Und jeder, der Gottes Gesetz so auf sich anwendet, wie Gott es will, muss zu diesem Schluss kommen. Denn Gott sieht auf unser Herz und du siehst immer nur dein Herz. Nie das von den anderen. Also wirst du nie bei irgendjemandem mehr Sünde finden als bei dir, wenn du es ehrlich meinst. Das ist natürlich eine Einsicht, die zu Demut führen sollte. Ja? Das sollte uns verbieten, auf andere herabzublicken. Das sollte uns verbieten, andere für ihre Sünde zu verachten, wenn wir mit dem Wissen durchs Leben gehen, ich bin ein Sünder und ich hätte auch heute noch die Verdammnis jederzeit verdient. Es sollte Demut erzeugen. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, diese Einsicht, die wichtig ist, muss auch verbunden sein mit der Einsicht, ja, ich bin ein Sünder, aber das ist immer noch nicht okay. Das Ganze ist falsch verstanden, wenn es dahin führt zu der Überzeugung, dann kann ich jetzt ja machen, was ich will. Weil wenn Jesus für alles gestorben ist, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun, oder? Nun gewissermaßen, ja, du kannst und brauchst dir deine Errettung nicht verdienen. Sie wurde dir geschenkt, wenn du an Jesus glaubst. Und doch ist falsch geglaubt, wenn das die Schlussfolgerung ist. Und das führt uns auch sehr gut direkt zur Taufe. Ich möchte dazu eine Stelle vorlesen, die uns die eigentliche Symbolik hinter der Taufe erklärt. In Römer 6, Vers 4, dort steht, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Ja, das ist die Symbolik. Gleich werden wir runtergehen und die zwei werden jeder einen Moment einmal komplett unter Wasser getaucht werden. Und die Symbolik ist, das Untertauchen ist wieder sterben und begraben werden. Und wieder auftauchen tut ein neuer Mensch. Der alte Mensch bleibt quasi im Wasser. Und ein neuer kommt hervor. Und das symbolisiert eben diese Überzeugung, Gott hat mich neu gemacht und damit auch diesen Vorsatz. Und nun will ich auch anders leben. Wir wollen und sollen als Christen ein neues Leben führen. Ja, mit der Überzeugung, ich bleibe ein Sünder. Und immer mehr Erkenntnis, oh Mann, ich bin sogar ein ziemlich schlimmer Sünder. Aber weiterhin mit dem Vorsatz, aber ich will das nicht akzeptieren. Sondern, wenn ich schon bisher so viel Schuld auf mich gebracht habe, will ich sie nun so klein wie möglich halten. Und das ist natürlich auch etwas, was nun als Frage an jeden hier geht, der sich selbst Christ nennt. Der vielleicht sogar auch als Erwachsener getauft wurde. Aber jeder, der sich Christ nennt und sagt, jawohl, ich glaube an Jesus, dass er mich errettet hat, der muss sich auch fragen, habe ich damit auch diesen Vorsatz verinnerlicht, ich will nun anders leben? Ja, Hatte ich vielleicht diesen Vorsatz mal mehr als jetzt? Stefan und Dominik haben beide etwas von diesem Vorsatz zum Ausdruck gebracht. Und jeder, der sich Christ nennt, hat mit diesem zu leben. Und das, ja, bringt doch auch die Gedanken wieder zum Anfang. Ich hatte erzählt von der ersten Glaubenstaufe der Reformation, die überliefert ist, vor 500 Jahren. Aber gleichzeitig dürften wir auch gedenken an 498 Jahre erste Hinrichtung eines wegen des Glaubens Getauften und viele, viele weitere danach. Die Menschen, die das damals gemacht haben, sie waren, muss ich auch dazu sagen, Pazifisten, überzeugte, und doch auch so, dass sie bereit waren, für diesen Glauben auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Uns blüht das heute nicht mehr. Heute schlägt diese Überzeugung sogar immer mehr Sympathie entgegen, meiner Meinung nach. Ja? Immer mehr, mit denen ich darüber rede, sagen, ja, das ist doch viel besser, wenn sich die Kinder erst entscheiden, wenn sie erwachsen sind. Ja, der Zeitgeist spielt einem hier sogar langsam in die Karten. Aber dennoch ist die Frage, ist diese Überzeugung immer noch da? Ich will für diesen Jesus, der für mich alles gegeben hat, auch bereit sein, alles zu geben. Auch das, dieser Entschluss wird mit der Taufe zum Ausdruck gebracht. Ich bin ein Sünder, aber Jesus hat mich gerettet und deshalb will ich nun ein neues Leben führen. Diese drei Dinge wollen Dominik und Stefan und die Taufe an und für sich aussagen. Und ich hoffe, jeder hier kann sich mit ihnen deshalb auch freuen und möchte auch oder tut bereits diese Aussagen zu seinen eigenen machen. Ich bin ein Sünder, aber Jesus hat mich gerettet und nun möchte ich ein neues Leben führen. Amen.